Herzlich willkommen bei Jordan und Palm. Ich übernehme den Part hier mal, denn Philipp, heute klären wir die Frage, die wichtige Frage. Hämorrhoiden, Szenespaß oder notwendiges Übel? Wie ist deine Meinung dazu?
Szenespaß,
okay.
Was auch immer das bedeuten soll.
Du kennst
genauso
die Szene.
Genauso wie ich die ganze Zeit frage, was dein T-Shirt heißt, iOctagon UFC.
Ja, genau, iOctagon UFC. Was ist das Problem?
Ich hab in so einem, als ich mir in so einem Kampfsportladen vor ein paar Monaten so UFC-Gloves geholt habe, und so Handschuhe zum Trainieren, also diese Pads, habe ich überlegt, ob ich mir so eine UFC-Wollmütze mitnehmen soll. Nämlich, das ist ein bisschen posig. Und wer hat denn sowas an? Damit provoziert man nur Assis, die sich da mit einem messen wollen. Und ich habe gedacht, außerdem, welcher Depp kauft sich überhaupt UFC-Merchandise? Wir haben ihn gefunden.
Ja, ich habe es mir natürlich nicht gekauft.
Das andere habe ich für Entertainment-Zwecke dran gehängt.
Bis heute profitiere ich von meiner einen wirklich großen Sternstunde, als ich als Mini-Blogger zu einem UFC-Event eingeladen wurde und mit Merchandise überhäuft wurde. In allen großen und Größen und Formen habe ich damals zuschlagen können. Meine Frau hat heute noch einen Hoodie, ein UFC-Hoodie. Ich habe mehrere T-Shirts, Socken habe ich bekommen von der UFC-Ring, wie nennen sich denn die Dinger? So Number-Plates, also diese Tafeln, mit denen die Octagon-Girls rumrennen.
Ach so, so ein Ding.
Ja, alle fünf, für alle fünf Runden natürlich. Also ich habe alles Mögliche geschenkt bekommen. Und
dann hast du leider mal wieder die Flinte ins Korn geworfen, dein Erfolg gegen die Wand gefahren. Du könntest jetzt der Halvani von Europa sein.
Ja, könnte ich. Ich könnte es aber auch nicht sein. Also alles ist möglich.
Ja, den Weg gehst du ja immer. Nein.
Was ist denn das für ein Scheiß? Nee, den gehe ich nicht immer. Pass auf, ich entscheide mich in erster Linie immer.
Du bist der Durchzieher.
Moment mal.
Im Leben. Er denkt so, scheiße, soll ich die Diskussion angehen? Es wird schwierig.
Nee, im Leben.
Ich möchte dich gar nicht ärgern. Lass uns Liebe verbreiten. Ich finde dich süß. Ich finde, du siehst sexy aus mit dieser Baseballmütze falsch rum und diesem
ja.
I love UFC-Shirt. Nein, ich meine es ernst.
So.
Ich finde es wesentlich besser als diese komische, ich weiß nicht, ob man das Frisur überhaupt noch nennen darf.
Es
oder
sind
sich dann jeder Friseur gedisst vorkommt. Hast du schon einen Termin?
Nein, ich gehe natürlich nicht direkt jetzt als erstes zum Friseur, weil ich die
Du möchtest, dass der erst so richtig viele Covid-Haare vorher durch seine Finger hat.
Ich fürchte die Mutante und möchte jetzt erstmal noch eine Weile abwarten, weil ich der Meinung bin, dass es jetzt in den nächsten Wochen nochmal richtig steil nach oben gehen wird. Und da bin ich bereit, weiterhin mit Baseball-Caps durch die
steht dir auch gut so falsch rum.
Ja, andersrum trage ich es dann nicht so gerne, weil meine Ohren blöd platziert sind. Und ich kriege dann entweder Segelohren oder muss die Ohren unter die Mütze schieben. Und
okay.
Ja. Was natürlich dieses
Ohren. Du kannst auch so wie DJ Premier machen. Der hat da praktisch einen Style von gemacht.
Ja,
und hat dem seine Ohren, die sind praktisch so nach durch die Baseballmütze noch so nach vorne, dass sie echt so aussehen wie Mighty Mouse.
Ja, ich weiß. Aber ich sag mal so, der hat natürlich auch grundsätzlich irgendwie so ein bisschen Flair versprüht. Und das geht mir vielleicht ein bisschen ab. Deswegen möchte ich da mein Glück nicht unnötig strapazieren und mich dann
zum Gespräch. Ich bin schon ganz happy, dass du DJ Premier kennst.
Naja. Wer kennt die nicht?
Der hat Roma damals mit Sicherheit.
Ja, weil der Schwarze ist aber nur deshalb.
Das ist dreckig. Hey, der Roman hört hier nicht mit. Ich fühle mich ein bisschen hinterhältig.
Ach, der Roman, der darf gerne mal mitmachen. Und wir hätten es ja fast mal geschafft, dass er dabei ist. Und dann scheiterte es an mir, weil ich zu viel zu tun hatte zu dem Zeitpunkt. Aber das kriegen wir irgendwann noch mal hin. So ein Gast.
Dafür haben wir heute Mittag einen Happy Day Podcast aufgenommen, wo ich seine Schwester eine dreckige Fotze genannt habe. Und ich schäme mich immer noch ein bisschen dafür.
Also, das ehrt dich. Also, dass du dich dafür schämst. Hut ab dafür. Aber kannst du da schon ein bisschen Futter liefern? Also, wie kam es denn dazu, dass Romans Schwester von dir so tituliert wurde?
Romans Schwester hat Roman Link geschickt zu dem Obama und Bruce Springsteen Podcast und hat gesagt, hey, hier sind so zwei Typen, der eine versucht lustig zu sein, der andere versucht Musiker zu sein, ist das wie Philipp und du oder irgend sowas? Und ich sag, wie versucht lustig zu sein? Und dann habe ich natürlich voll reingehauen.
Hast du dir eigentlich
Trump-Style zurückgeschlagen?
Hast du dir eigentlich mein Video angeschaut, das ich dir geschickt habe? Na, ich habe dir
jetzt
gestern,
ja
ich habe dir gestern Morgen ein Video geschickt, gestern Morgen, so ist es richtig, von einem schwarzen Mitbürger, der von einem unsichtbaren Ghost, also Geist...
oh nee, das habe ich mir noch nicht... das wollte ich noch gucken. Außerdem war das doch kein Mitbürger, das war doch ein Ami, oder?
Ja, ich fühle mich natürlich total...
amerikanisch.
Ja, amerikanisch. Ich bin mehr oder weniger in diesem Umfeld aufgewachsen. Ich sage mal so, geboren im Sozialismus, geprägt vom Kapitalismus. Also das, das bin ich letzten Endes. Aber das Video lohnt sich wirklich. Ich dachte, das hat Happy Day Potenzial, denn, also ich kann es ja mal kurz beschreiben. Eigentlich muss man es auch hören, um es wirklich genießen.
Warum fandest du es wichtig zu erwähnen, dass er die schwarze Hautfarbe hatte?
Es hat einfach dazugehört jetzt zu diesem...
Hättest du es jetzt bei einem Weißen auch gesagt, da liegt da so ein weißer Mitbürger?
Ja, ich verstehe den Rassismus-Clou, den du hier spinnst. Ich möchte jetzt ganz kurz das Video beschreiben. Dazu lasse ich es jetzt hier einfach mal laufen und du kannst es mal hören. Ja? Nur damit du weißt, warum ich
vielleicht... Ich lasse es laufen und guck's mir an nebenbei.
Ja, du kannst es auch laufen lassen. Aber wichtig ist...
Oh, World Star bist du unterwegs.
Ja.
Er klingt ein bisschen wie Dave Chappelle.
Also jetzt muss ich kurz unterbrechen, also man sieht jetzt einen Mann auf dem Rücken liegen und die Füße sind so angewinkelt, also man kennt das vom Fiebermessen, würde ich mal sagen, und, und die Hose ist runtergezogen und er liegt jetzt da irgendwo in so einer Gasse, ich vermute mal, also aufgrund der englischen Sprache, dass es irgendwo in Amerika ist und ja, also er denkt gerade, dass er von einem, weiß ich nicht, anderen Menschen hier gerade penetriert wird, also... Wir lassen
das
es mal
muss eine
laufen.
Gute Droge sein. Ja, ich habe da immer so gemischte Gefühle bei sowas. Ich will jetzt nicht den Moralapostel raushängen, aber...
Also, deine moralischen Bedenken, ja, also... Die muss ich direkt zurückdrängen, denn es sieht ja danach aus, als hat hier jemand gerade Riesenspaß. Also das muss man schon mal
das
sagen.
Das weiß ich nicht, ob der das wirklich denkt. Oh shit. Aber nein, aber es ist so entwürdigend. Jemand da einfach schwer drogenkrank ist und auf einem üblen Trip ist, aber klar kann man darüber lachen.
Ja, komm, also wenn man darüber nicht mehr lachen kann, dann weiß ich auch nicht. Also es ist für mich einfach mit eines der lustigsten Videos gewesen, die ich seit langem...
Hast du da so richtig dich totgelacht?
Nein, ich bin kein Mensch, der groß lacht. Das ist sowieso ein Problem für mich.
Okay, das kenne ich. Nein, aber das bin ich auch. Ich finde auch Sachen lustig, obwohl ich zum Beispiel bei... Hast du Jerks schon gesehen?
Nee, es hat mich noch nicht so richtig angesprochen. Also anders. Ich habe noch keinen Bock gehabt, mich da rumzukümmern, das irgendwie schauen zu können. So ist es richtig.
Ich finde es echt gut. Ich muss echt sagen, ich muss zugeben, dass ich es richtig gut finde. Ich würde es dir ja schicken, aber ich kann ja nicht Romans Geschenk weiter verschenken.
Nee, genau, das geht natürlich nicht. Nee, also grundsätzlich ist es bei mir dann halt einfach so, dass ich andere Sachen noch interessanter finde. Vor allem jetzt, da auf Netflix ja endlich die Chappelle-Show verfügbar ist. Gut, das hält mich jetzt nicht so lange auf. Aber ich finde es cool, dass es die jetzt endlich mal wieder gibt. Auch wenn ich sie mir schon auf Apple TV mal gekauft habe, finde ich es ganz cool, wenn die so auf Netflix einfach verfügbar ist. Das gefällt mir schon.
Hast du dir das Riesenangebot, ich habe noch letztens hat mein Sohn mich gefragt, so Papa, was findest du besser, Netflix oder Disney Plus? Und habe ich gesagt, naja, also ganz ehrlich, wenn man nur, und das hat er glaube ich auch, oder er hat selber noch gesagt, wenn man nur eins haben kann, dann würde ich auf jeden Fall Netflix nehmen, weil auf Disney Plus gibt es halt diese paar Star Wars Filme, ein paar Animationsfilme, Mandalorian und so, aber sonst nichts. Aber jetzt, also und natürlich auch noch National Geographic und solche Sachen, aber jetzt ist ein neuer Kanal dazu gekommen, der heißt Stars. Und der ist einfach nochmal komplett so Netflix da reingeballert. Mit eigenproduzierten Serien, mit ewig vielen Filmen. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass zumindest in Holland nur der zweite und der dritte Teil der neuen Planet of the Apes Trilogie ist. Und dieser Mark Wahlberg Teil und der alte Planet of the Apes Film, der Originale. Aber nicht der erste Teil. Ja, der Charlton Heston, genau. Mhm. Und Alien-Filme, alles Mögliche. Also man kann am Anfang eingeben, ob man auch ab 18 Inhalte oder nur kinderfreundliche Sachen. Und ich habe natürlich gleich Bring It On ab 18.
Oh shit, und dann habe ich da, glaube ich, einen Fehler gemacht.
Echt?
Ja, ich bin, oder es war anders, meine Tochter ist halt über ihr Profil reingegangen Und dann hat sie gesagt, hier steht gerade was. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe natürlich gemacht, nee, bloß nicht ab 18.
Ja, aber wenn du über dein Profil reingehst, darfst du natürlich dann
ab 18. Ich war da noch nie drin. Also ich habe noch nie Disney Plus wirklich
geschaut. Echt? Mandalorian nicht geguckt? Was, na komm?
Nee.
Was bist
denn du? Ich will es nicht dissen, ich will es überhaupt nicht. Ey, dieses ganze Weltraumgedöns da.
Weltraumgedöns, du klingst wie so ein Opa.
Nee, mir gefällt das nicht. Also Star Wars hat
mir nie Star Wars gut gefunden.
Nee, ich fand nur immer Natalie Portman äußerst sehenswert. Die hat mich halt direkt gecatcht, deswegen habe ich diese drei Teile mit ihr angeguckt und sonst nie wieder. Und ich habe mir sogar die ganze Box damals geholt, weil ich dachte, irgendwann guckst du es dir bestimmt mal an. Aber ja, es catcht mich einfach nicht. Also ich möchte es überhaupt nicht jetzt schlecht reden für alle, die es gut finden oder so. Mir gibt es halt einfach nichts. Ich habe keinen Bock drauf. Ich bin aber sowieso nicht so ein Science-Fiction-Freund. Also ich mag manchmal so ich überlege gerade, was ich mit Science Fiction mal gut fand oder so. Es gibt schon manchmal so Geschichten, die mir ganz gut gefallen. Wie hieß denn der Film nochmal mit Kevin Spacey? Wo man am Ende nicht genau wusste, ist er jetzt das Alien oder nur ein Verrückter? Kannst du dich erinnern, was ich meine?
Was? Wovor redest du?
Ja, wenn ich wüsste, wie der Film heißt. Ich schau mal nach.
Das ist Kevin Spacey.
Ja. Kevin Spacey war das. Es ist ein 90er-Jahre-Film. Kevin Spacey. Mal gucken, ob man den überhaupt noch findet, wenn man nach dem googelt. Man muss ja davon ausgehen, dass alles direkt gelöscht wurde. Weiß ja, dass da so ein Affront gab.
Er hat einen kleinen Jungen versucht, auf einer Party zum Sex zu überreden.
Ja, einen kleinen Jungen klingt jetzt so, als wäre der 9.
14 war der.
War der 14?
Ja.
Ja gut, aber ist halt
ja, was jetzt? Ja gut, aber ich finde, da kann man sagen, okay, stimmt, geht gar nicht.
Nee, geht natürlich überhaupt nicht, aber es ist halt...
Und er war nicht 16, als er das gemacht hat, sondern er war irgendwie 40, ja? Also einfach nur mal...
Das geht gar nicht.
Und er hat auch sowieso allen möglichen Leuten einfach an den Arsch gegriffen und sie sexuell belästigt. Also von daher, ich finde, da muss man gar nicht drüber reden, ob man deswegen jetzt alle seine Filme löschen muss oder ihn als Schauspieler nicht im Nachhinein trotzdem sagen konnte, hey, der hat es einfach drauf gehabt. Ist was anderes, aber ich verstehe schon irgendwo, dass der weg vom Fenster ist, sage ich jetzt mal ganz
vorsichtig. K-Pax war der Film, den ich meinte. Noch nie gesehen?
K-Pax. Ich kenne C-Pax.
Nee, in dem Fall K-Pax und das fand ich zum Beispiel super. Das fand ich also Science-Fiction-Film, der mich abgeholt hat. Aber es ist sehr selten, dass mich Science-Fiction abholt und mit Superhelden und so kann ich überhaupt nichts anfangen. Also ist Disney Plus für mich eigentlich nichts, muss man sagen. Ich bin dann eher der Netflix-Fan.
Also es gibt auch tolle Animationsfilme.
Ja, gucke ich auch nicht.
Ja.
Also was ich zuletzt gesehen habe auf Netflix, ich habe ein paar Sachen auf Netflix angeguckt, die mir auch gut gefallen haben. Aber eins habe ich besonders genossen, weil ich den Fall so ein Stück weit fast schon verdrängt hatte. Und zwar gab es in den 90ern, es war Anfang der 2000er, gab es diesen Fall von Amanda Knox, das hast du ja bestimmt damals mitbekommen. Die Austauschstudentin aus den USA, die nach Italien gegangen ist.
The Angel with the Deadly Eyes, oder wie man sie genannt hat.
Ja, das ist, also da weiß ich bis heute nicht, ob das eine deutsche Erfindung war, der Engel mit den Eisaugen, denn ich habe dann jetzt in der Dokumentation herausgefunden, dass man sie eigentlich in der Presse immer als Foxy Noxy bezeichnet hat. Und der Clou oder warum man sich so sehr für sie interessiert hat, war ja, weil sie ziemlich gut aussah. Also das konnte man ja darauf reduzieren. Sie sah gut aus und es gab halt so so ein paar Sexgeschichten über sie und ihren Lover da in Italien und das hat natürlich dann irgendwie das Interesse schäbiger.
Da gab es doch einen Spielfilm zu, den habe ich geguckt, mit Daniel Brühl.
Das kann sein, aber den habe ich nicht gesehen. Mir ging es jetzt nur noch mal um diese Amanda Knox-Geschichte, die ja schon äußerst spektakulär ist, wenn man sich's mal rein von den Fakten, die einem da geboten werden, betrachtet. Also da wird praktisch eine Mitbewohnerin von dieser Amanda Knox tot aufgefunden, ja, wirklich übel zugerichtet und durch, sag mal, komische Aussagen, so kann man es anders fast gar nicht sagen, der Polizei kommt Amanda Knox da so in den Verdacht, möchte ich mal sagen. Also die wurde ja mehr oder weniger befragt, so habe ich das verstanden. Mhm. Und sie war da ziemlich aufgelöst. Und das hat die Polizei dann mehr oder weniger als Indiz dafür genommen, dass sie ja damit irgendwas zu tun haben muss.
Außerdem, und da wurde für mich sofort die Unschuldsvermutung groß, als es hieß, sie hat im Drogenrausch von Cannabis die ermordet. Weil ich habe gedacht, das ist, glaube ich, das Letzte, worauf man Bock hat, wenn man bekifft ist, irgendwann.
Ja, das ist natürlich, also, zu ermorden. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das Ding ist, in dieser Dokumentation, die ist schon älter, ich glaube, die war von 2017 oder so, da merkt man schon relativ schnell, dass der, ich nenne ihn jetzt mal Polizeichef, ich weiß nicht genau, was sein Grad da war, ich glaube, in Palermo war der, fand der Fall statt, meine ich?
Keine Ahnung.
Nee, in Perugia war es, Perugia. Auf jeden Fall hat man schon gemerkt, dass er unbedingt jetzt irgendwas liefern wollte, weil das Medieninteresse so groß war, denn die Ermordete, das war auch eine sehr attraktive junge Frau. Also man hat das Gefühl gehabt, wenn diese beiden Frauen, ja, jetzt, sag mal, ganz, ganz gewöhnliche Frauen gewesen wären, nicht mit diesem Sexappeal, dann wäre das gar nicht so groß geworden, das Thema. Also dann wäre es halt ein tragischer Mordfall gewesen, der aber so leider Gottes häufiger stattfindet. Aber dieses Sex-Ding hat es dann irgendwie total durch die Decke geschossen. Also das fand ich auch im Nachhinein echt merkwürdig, dass dieser Fall so viel Aufsehen erregt hat. Weil eigentlich ist es jetzt für die Angehörigen natürlich super, super scheiße alles. Aber ich meine, eigentlich ist es etwas, was jeden Tag passiert. Weißt du, ich meine? Ohne, dass es jetzt groß weltweites Interesse hervorruft. Und also ich habe schon den Verdacht, dass da die Polizei nicht besonders gut gearbeitet hat. Und dann gibt es natürlich auch so DNA-Verschmutzungen, möchte ich es mal sagen. Also zum Beispiel haben die DNA-Proben genommen von der Amanda Knox, von ihren Typen, der Name, der ist mir leider entfallen, und von noch einem dritten Angeklagten und haben die nebeneinander mehr oder weniger im selben Labor überprüft und haben dann festgestellt, Mensch, von allen dreien finden wir DNA oder belastbares DNA am Tatort und so. Und später wurde dann nochmal ein unabhängiges...
Die ja da auch gewohnt haben.
Ja, da gibt es aber irgendwie noch ein Messer, das sie gefunden haben, das nur bei dem Lover von Amanda Knox in der Küche war. Und aber auch da fand man dann DNA-Spuren von der Ermordeten. Finde es jetzt echt scheiße, dass mir der Name nicht einfällt. Aber nebenbei suche ich hier gerade die ganzen Daten zusammen, aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Aber ist egal. Also man hat dann mehr oder weniger gesagt, okay, das Messer, das bei dem Typen gefunden wurde, in der anderen Wohnung, hat DNA-Spuren von der Ermordeten dran, also muss es ja schließlich irgendwie an die Ermordete rangekommen sein, sage ich jetzt mal. Und dann hat so ein unabhängiges Labor festgestellt, dass die Spuren, die da gefunden wurden, so geringfügig sind, dass die durchaus durch Verschmutzung angetragen werden konnten. Oder ja, also dass es da halt von der Untersuchenden durchaus eine Möglichkeit gegeben hat, dass sie DNA, die sie vorher von der Frau halt eben irgendwie am Handschuh hatte, dann auf das Messer übertragen hat und so. Also das fand ich schon alles sehr merkwürdig, dass man da so Larifari, möchte ich fast schon sagen, drüber hinweggegangen ist und da zwei junge Menschen einfach mal lebenslang einsperrt. Und der dritte Beteiligte, der ein Vorstrafenregister hatte, ein relativ langes, und auch dafür bekannt war, dass er offensichtlich häufiger die Nähe junger Frauen gesucht hat, ob die das jetzt nun wollten oder nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob er da schon in einer Sexualstraftäterdatei oder so aufgetaucht ist, aber im Ort war halt bekannt, dass der gerne mal rumfummelt, sage ich jetzt mal so. Ja, und von dem die DNA-Spur, die hat im Endeffekt den ganzen Tatort da eingesaut, möchte ich fast schon sagen. Und der hat sich dann einen Anwalt genommen und hat den Ratschlag bekommen, hey, gib einfach alles zu und dann sagst du noch, dass Amanda Knox mitbeteiligt war, dann bist du, sag mal, so schnell wie möglich aus dieser ganzen Nummer nicht draußen, sondern du kriegst eine normale Strafe und musst diesen ganzen Medienzirkus nicht mitmachen. Und er sagt, ja, okay, das mache ich, krieg 15 Jahre Knast und ist damit erstmal aus den Augen, aus dem Sinn. Wo ich mir auch denke, wer macht denn sowas, wenn er wirklich da noch Mittäter hatte? Also das ist alles sehr merkwürdig. Also schaut euch mal die Dokumentation an. Ich fand es wahnsinnig spannend und gleichzeitig auch sehr verstörend. Also, ich krieg's gerade nicht so richtig zusammengefasst, weil viele Namen mir gerade entfallen sind und die
Glaubst du, Amanda Knox war unschuldig?
Ja. Also nach der Doku. Also entweder war das die beste PR-Doku, die je gedreht wurde.
Ja, aber das sind alle so schwierig. Auch wenn du selbst Making a Murderer. Sagen die, nach der ersten Season wurden diese Dings interviewt, die nämlich wirklich dann auch, man muss aufpassen, das sind alles so Agitprop-Dokus, dann wurden die gefragt und die haben gesagt, nee, überhaupt nicht, wir wissen überhaupt nicht, ob der unschuldig ist, wir wissen auch nicht, ob das wirklich so ist oder wir sind da auch nicht fest von überzeugt. Dann denke ich mir aber alles, wenn man euch euren Film sich anguckt, ist man aber 100 Milliarden prozentig davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Und von daher muss man immer aufpassen. Und gerade dann so ein unabhängiges Institut, was sagt, ja, das kann auch und so. Nee, ich will überhaupt nicht sagen, dass es war. Ich sage einfach nur, es ist schwierig, sich anhand von solchen Dokus in so ganz krassen Zweifelfällen ein Bild zu machen.
Ja, aber genau das ist es ja. Also es gibt Zweifel, es gibt italienische Labore, muss man dazu sagen, also nicht irgendwelche amerikanischen Labore, die jetzt festgestellt haben, dass es da durchaus eine Verschmutzung diverser Fundstücke geben könnte mit fremder DNA und so weiter und so fort. Also wenn sowas im Raum steht, finde ich, ist es halt zu wenig, um direkt sagen zu können, sie war es auf jeden Fall. Und wenn diese Zweifel bestehen, finde ich, muss die Polizei noch mehr Indizien liefern oder ganz klare Beweise. Und die fehlen mir. Da gibt es dann auch so ein paar Mitschnitte aus dem Gefängnis, wo sie auch verhört wird und du merkst, also entweder ist es echt perfekt geschauspielt, aber du merkst irgendwie, dass sie überhaupt nicht weiß, was gerade abgeht. Dazu kommt noch, dass man ihr im Knast sagt, sie habe HIV, um sie damit so ein bisschen unter Druck zu setzen, dass sie jetzt praktisch auspackt, weil sie denkt, sie stirbt. Weißt du, also sie wird sowieso draufgehen, weil sie eine unheilbare Krankheit
halt heutzutage hat. Aber HIV ist ja heutzutage sehr gut behandelbar.
Ja, das war 2007. Keine Ahnung, also das wird auch eine Dokumentation. Das wird aber eine Dokumentation aufgegriffen, dass ihr praktisch gesagt wird, hey,
ja, klar.
So, und dann schreibt sie in ihr Tagebuch, das später veröffentlicht wurde. Da weiß natürlich auch keiner, hat sie das wirklich zu dem Zeitpunkt geschrieben? Also wie soll ich das jetzt nachweisen? Aber auf jeden Fall schreibt sie halt davon, dass sie Angst hat, davor zu sterben. Und ich meine, wenn ich jetzt heute die Diagnose bekommen würde, ich hätte HIV, da kannst du mir zehnmal sagen, dass es relativ gut therapierbar ist. Es wäre trotzdem ein Schock,
sondergleichen. Ja. So. Es ist auch nicht so, dass man praktisch einen Freifahrtschein
genau.
hat. Aber im Gegensatz zu den 80ern ist es, glaube ich, echt nochmal eine
andere. Aber ich meine, welche Polizei geht denn so vor? Ja, dass man
alle Polizisten haben ein Interesse, wenn sie einmal dran glauben, möglichst schnell das Bild, was nicht passt, wird passend gemacht, zu machen. Hast du eigentlich dir jemals diese Doku mit Untertiteln von Joram van der Sloot angeguckt? Diese Autofahrten, wo er mit dem anderen so drüber redet und alles?
Nee, nichts. Ehrlich gesagt noch nicht. Also, scandalous. Aber wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das sind halt so Sachen, die werden immer aufgeschoben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das ist jetzt gar nicht
schlimm,
dass es mich nicht interessiert, sondern da gibt es halt auch noch andere Sachen, die...
Also ich wollte ganz kurz noch sagen, Disney Plus hat natürlich nicht nur Science-Fiction-Filme. Disney Plus hat jetzt mit diesem Stars alles, also alles.
Dann werde ich mir das mal angucken.
Diese also, Stars-Dings musst du dir angucken. Also die haben auch die ganzen Die Hard-Filme und solche
Sachen. Kann ich, also damit kann ich alles nicht
Comedies.
Also du kannst mich halt, also ich sag dir, welche Mediathek mir 20 Euro...
Und sie
Euro
haben so eine exklusive UFC-Doku-Reihe. Kleiner Scherz, ich wollte nur gucken, ob
du
getriggert
wirst. Du... Ganz ehrlich, mit UCTV bin ich noch so gut bedient und habe noch so viele Sachen zum Nachgucken. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade mal wieder...
also du bist echt noch so einer der Leute, die 50 Euro oder was auch immer pro Monat hinlegen, um diesen fucking Fight Pass zu haben. Oder ich weiß gar nicht, was
er kostet. 50 Euro, Quatsch. Ey. Also 10 Euro kostet er im Monat.
Ja, aber das ist mir echt zu teuer. Vor allem, weißt du warum, was mich so extrem... Ich würde den Fight Pass nehmen, wenn man dann zumindest die... wichtigen Kämpfe direkt am nächsten Tag sich in HD angucken könnte.
Also das muss ich hier sowieso
kritisieren. Ich finde es eine Frechheit, dass man zahlt für 10 Euro jeden Monat, um eigentlich nur alte Scheiße sich angucken
zu können. Es ist vielleicht in Holland so, das kommt darauf an, wie da die Verträge sind mit den TV-Stationen, die UFC bei euch übertragen. Hier in Deutschland ist es so, dass du eigentlich alles live schauen kannst, außer die ABC-Karten, die jetzt neu dazugekommen sind, und die Pay-Per-Views. Und die Pay-Per-Views kriegst
du halt... Ja, aber die Pay-Per-Views sind ja die ganzen wichtigen
und Moment, die kriegst du aber bei uns auf The Zone für 12 Euro im Monat. Und
hast dann bin ich schon doch mal doppelt so teuer.
Ja, aber ich krieg ja nicht nur die MMA-Kämpfe, sondern ich habe dann auch noch Bundesliga-Fußball, ich habe Boxen. Was mich nicht interessiert. Ja gut, das ist dein Problem. American Football, Basketball.
Ja, aber weißt du, das ist das, was ich meine, wenn ich für Fight Pass zahle, will ich eigentlich auch die Pay-Per-Views haben. Also dann will ich
alle wichtigen Kämpfe haben. Das gab's noch nie. Das wird es auch nie geben. Dass dieses Modell, die UFC wäre blöd, wenn sie das machen würden. Überleg mal, was die in den Staaten, also erstens mal geht es jetzt sowieso nicht durch diesen ESPN-Deal, den sie ja abgeschlossen haben, dass ESPN die Pay-Per-Views exklusiv überträgt auf ihrem, was ist das, so ein Streaming-Dienst oder was das ist, ESPN Plus. Und,
warte mal, den hat man, glaube ich, bei Disney Plus auch automatisch mit dabei in Holland, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwas
habe
ich
gehört, cool,
in ESPN Plus gibt es irgendwo gratis mit dazu.
Also das wäre schon ziemlich cool. Und also von daher wird es die Pay-Per-Views nie gratis auf dem Fight Pass geben. Aber was du halt auch nicht vergessen darfst, zumindest war es hier in Deutschland so, dass, ich glaube, 10 Jahre die ganzen Pay-Per-Views immer komplett umsonst waren in Deutschland. Also UFC TV war früher komplett kostenlos in Deutschland, weil es ja in Deutschland verboten war, MMA-Kämpfe im Fernsehen zu zeigen.
Ja, achso, es gibt hier übrigens ganz viele, ich glaube, Pay-Per-Views dann auf Fox TV, also normal, ohne Pay-Per-View.
Ja, das ist ja auch cool dann. Ich meine, ja, die Möglichkeit hast du ja dann trotzdem das Ganze.
Ja, um 5 Uhr morgens oder so, da habe ich keinen Bock drauf.
Dann nimmst du es halt auf.
Mit einem Videorekorder oder was?
Nee, du hängst hinten eine Festplatte an deinen Fernseher ran. Und nee,
ich hab auch so dieses digitale Aufnehmen.
Ja, das würde ja dann gehen. Dann. Also, nee, also ich find's weiterhin okay, weil ich halt auch gerne mal dann alte Sachen, alte Cards mir anschaue. Jetzt zum Beispiel habe ich die 10. Staffel Ultimate Fighter mir nochmal angeguckt. Jetzt habe ich gestern angefangen, die 5. mir nochmal anzugucken.
Ja, Ultimate Fighter, das ist sowas, wo es mich nochmal reizt.
Das fand ich ganz cool, aber ansonsten bin ich auch so mit dem normalen Programm vom Fight Pass echt zufrieden. Aber natürlich, du musst schon ein MMA-Nerd sein, damit es sich dann letzten Endes lohnt. Aber ich wollte noch sagen.
Aber deswegen, ich bin, vielleicht bist du gerade im Begriff, mich zu überreden, das doch nochmal ins Auge zu fassen.
Ich denke mir immer, für 10 Euro im Monat kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ja, aber ich denke mir,
bei Disney Plus, bei Prime, bei Netflix. Was habe ich noch? Habe ich noch irgendwas? Ich glaube, ich habe noch irgendwas. Prime Apple Netflix. TV.
Apple TV,
Apple ja. Plus. Aber das habe ich jetzt erstmal ein Jahr. Das wird dann irgendwann reinschlagen. Ach ja, und bei PlayStation Plus. Dann dieses PS Now und Game Pass. Das sind halt schon gute Kohlen pro Monat, die ich da loswerde. Andererseits ja, ja. Denke ich mir, ich bekomme auch extrem viel geboten.
Ja, ich denke mir einfach, was ist mir so ein Dienst wert? Also, wie wichtig ist es mir, UFC TV zu haben und was würde ich dafür bezahlen? Ganz einfach. Und 10 Euro im Monat ist es mir definitiv wert, weil selbst wenn ich nichts anderes gucke, außer die Prelims, ist es mir das schon wert, weil du hast halt jede Woche eine Card. Das heißt, ich zahle da für einmal Prelims 2,50 Euro. So kann ich es mir schon mal umrechnen. Und das, finde ich, ist ein Deal. Natürlich mache ich das. Also das ist für mich völlig okay. Aber ich wollte ja sagen, für was ich jeden Monat sofort 20 Euro ausgeben würde, nur dafür. Und das ist die Arte-Mediathek. Das ist für mich einfach, so stelle ich mir Fernsehen vor. Also da okay, gucke ich...
Jetzt machst du hier einen auf Internet.
Das passt hat nichts mit intellektuell zusammen. Zu tun. Guck dir einfach die Filme an.
Der Lastwagenfahrer, der sich ganze Zeit Schlägereien im Käfig anguckt und jetzt auf einmal hier einen auf Arte-Nerd machen will. Wo ist denn dein Rollkragenpullover?
Was für ein Rollkragenpullover.
Und dein Monokel.
Nee, pass auf. Nee, da.
I'm fucking with you.
Nee, da jetzt hast du mich persönlich angegriffen. Ich kämpfe doch hier nicht für meinen Geschmack. Tut mir leid. Ich habe schon so oft davon erzählt, dass ich einfach ein Fan bin dieser skandinavischen Filme, der französischen Filme. Und ich mag das dann
auch übrigens.
Ich mag das dann halt einfach, solche Filme relativ schnell zu finden, ohne irgendwelche cleveren Suchbegriffe eingeben zu müssen, denn. Auf Arte gehe ich halt einfach auf Kino und habe nur solche Filme. Und such mal bitte einen guten skandinavischen Film, der jetzt, sag ich mal, nicht total schon gehypt wurde, wie Verblendung oder irgendwie sowas. Such so einen Film doch mal auf Netflix. Da wirst du.
Hast du diesen Film gesehen mit diesem Schneepflugfahrer, dessen Sohn irgendwie an Heroin totgespritzt wurde, weil er irgendwie so einen Deal gesehen hat und dann. Macht dieser Schneepflugfahrer, ist übrigens einer dieser ganz bekannten schwedischen oder dänischen Schauspieler, so ein älterer, so praktisch der Taken-Schauspieler von einem schwedischen Film. Und dann ist er so Schneepflugfahrer und er macht dann nach und nach killt er alle. Und immer wenn einer gekillt wird, wird das Bild kurz so schwarz und dann sieht man den Namen von demjenigen. Und die haben oft so geile Gangsternamen. Und der Bösewicht ist so ein Typ, so klassisch mit Pferdeschwanz und so. Der so ein Däne oder so. Super Film. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt.
Entweder hast du davon mal gesprochen oder ich habe ihn tatsächlich gesehen. Also jetzt wirklich.
Dein Leben ist zur Hälfte durch mich gelebt.
Ja, das ist natürlich geschickt, weil ich kann.
Weißt nicht mehr, was du selber gesehen hast oder was ich dir erzählt habe in irgendeinem
Cast. Vielleicht hat es auch meine Frau gesehen. Das kann auch sein, weil sie mag solche Filme auch sehr. Und
ist aber ein sehr blutiger Film eigentlich. Also das ist eigentlich so ein klassischer Revenge-Film. Ganz klassischer Revenge-Film.
Ja, du kennst ja meinen absoluten Lieblingsfilm, kennst du ja, und das ist ja auch ein klassischer Revenge-Film ohne viel Blut. Das Fest. Habe ich schon mehrfach davon erzählt.
Das Fest.
Ja, ich weiß nicht, wie heißt es in
Festen.
Ja, das ist für mich einfach der beste Film, den ich je gesehen habe und den gucke ich immer noch. Also einmal im Jahr gucke ich diesen Film.
Ist der nicht von dieser, wie hieß diese Da gibt es einen Namen für, wie diese Filme genannt
wurden. Dänisches Dogma.
Genau.
Ja, genau. Also das war ja so eine ganze Reihe, aber das ist der Film, der... Also
Idiots fand ich am besten, vor allem die eine Szene.
wie heißt er?
Idiots. Oh. Idioten.
Ja, ich weiß nicht, ob er in Deutschland dann auch so heißt.
Das ist wohl so eine Gruppe junger Menschen, die sich als geistig behindert geistig behindert spielen und irgendwann, also auch untereinander, also nicht nur in der Öffentlichkeit, um Leute zu verarschen, und irgendwann macht einer so, Sex haben. Und dann ficken sie voll rum in dem Film und man sieht's voll. Und das sind alles so Schauspieler, die man kennt aus anderen dänischen Filmen. Also da siehst du dann auch denen ihre steife Wiener.
Geil.
Und ihre Punanis.
Ja, aber das Fest, das war für mich so der erste Film, wo ich wirklich mal so länger drüber nachgedacht habe, der mich von Anfang an in seinen Bann gezogen hat, aber ohne so übergriffig zu sein. Also, weißt du, wie ich meine? Also, wenn du so ein ganz krasses Beispiel, wenn du so einen Hollywood-Film anguckst, wirst du deswegen in seinen Bann gezogen, weil dir die ganze Zeit Blitzlichter vors Auge geworfen werden. Also, du kannst dich kaum noch konzentrieren eigentlich auf die Handlung, aber du musst immer hingucken, weil ständig irgendwie ein Schnitt passiert, ständig irgendwie eine neue Action-Szene eingeblendet wird und du wirst mehr oder weniger mit Action erschlagen oder manchmal dann halt auch mit so, ja, gerne auch mal mit Erotik oder so, dass dann halt, was weiß ich, die Superheldin da halb die Titten rausspringen und so. Aber weißt du, was ich meine? Du wirst eigentlich von der Handlung so ein bisschen abgelenkt und merkst dann oft... Das
kann man doch auch nicht so pauschal sagen.
Nicht pauschal, natürlich nicht. Aber wenn ich es halt vergleiche mit dem, was ich sonst dann so in Kinos mir angucken kann, ist es schon eher diese Richtung. Natürlich nicht pauschal. Es gibt auch gute amerikanische Filme, die langsam erzählt werden und die mich... dann vielleicht nicht so belästigen, würde ich fast schon sagen, beim Angucken. Aber ich finde, dass das der skandinavische Film fast schon perfektioniert hat, diese ruhige Erzählweise. Übrigens auch der französische Film, der kann das auch sehr gut. Also ich finde, die machen das schon sehr, sehr, sehr gut. Und das fällt mir bei diesen, also gerade Filme aus Skandinavien und aus Frankreich, fällt es mir halt regelmäßig auf, dass die so eine besondere Erzählweise haben.
Jetzt ist natürlich die Frage, hast du... das Kammerspiel gesehen, wie heißt es nochmal? Ach, kacke, ey. Mit einem...
Pumuckl.
Der Film spielt die ganze Zeit in der Polizeiwache, wo ein Typ am Telefon ist.
Nee,
sagt mir gar nichts. Jemand anruft und sagt, und erst gar nicht reden kann und dann irgendwie rauskommt, dass die entführt wird und aber nicht sprechen kann und so weiter. Wie hieß der nochmal? Ganz, ganz krasser Film. Ja, wo ist denn nur hier unser skandinavischer Filmprofi?
Ja, es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit...
Ich suche jetzt kurz, wie der heißt, ja. Und dann kannst du dir den suchen. Kammerspiel,
Das ist auch so eine Unverschämtheit eigentlich. Da wird vorausgesetzt, dass ich jetzt jeden skandinavischen Film gesehen haben muss und kennen muss.
Kidnapping.
Ich habe ja gerade eben beschrieben, wie das abläuft. Ich gehe auf Arte.
The Guilty. The Guilty. The Schuldige.
Und dann
The Guilty, klicke ich den 2018. Film
an, der mich anspricht. Also... Ich bin jetzt gerade mal bei Arte auf Kino und kann empfehlen, Auf dem Weg nach Süden. Den fand ich sehr gut. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Oh, jetzt pass auf, jetzt wird es noch besser. Jetzt wird es noch besser. Hast du Let the Retter in?
Was?
Let the Retter in. Hast du den gesehen?
Hab ich noch nie gehört.
Der heißt Let the Right One In. Und ist ein skandinavischer Film, der ein bisschen vom Artstyle und vom Look her aussieht wie so ein gut gedrehtes Sesamstraßenfilmchen. Also so von den Kleidungsstilen, man weiß überhaupt nicht, was für eine Zeit es spielt. Und es ist so ein Junge, der in Schweden in so einem Mehrfamilienhaus wohnt und irgendwann kommt so ein Mann und so ein kleines Mädchen in die Nachbarwohnung und es stellt sich raus, dass das Mädchen eine Vampirin ist. Mhm. Und dann entwickelt sich eine Freundschaft zwischen dieser Vampirin und diesem Jungen. Ganz, ganz großes Kino. Und dann gibt es noch einen Film, der heißt, glaube ich, Border. Der ist von demselben Schreiber, glaube ich. Oder der Regisseur hat irgendwie...
Den kenne ich, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Mit dieser Trollfrau.
Genau.
Aber guck dir mal Let the Retter Come In an, also Let the Right One In. Und nicht das Remake des Amerikanischen. Es geht nicht ein Remake an Amerikanisches. Und wo wir schon von skandinavischen Filmen sprechen, auch ganz, ganz großartig und spannend, unglaublich spannend, fand ich Nightwatch. Aber auch da, wie gesagt, nicht das Remake des Amerikanischen gucken mit Nick Nolte, sondern das Original aus Skandinavien. Unglaublich spannend. absolut krasser Film. Nightwatch auf die Watchliste bitte.
Ja, wo soll ich denn das hinpacken? Ich habe ja keine Watchliste. Das gibt,
also, schreib's ja hinter die Ohren.
Du, ja, genau. Genug. Ich schreib's mir hinter die Ohren. Also das ist für mich halt wirklich schwierig, mir Filme irgendwie so wegzuspeichern, sag ich jetzt mal. Also, weil es in dem Moment, wo ich da mal Zeit habe, muss es einfach passen. Also, da kann ich nicht so eine Liste abarbeiten. Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, weil ich habe mir früher auf IMDb so Listen angelegt, Filme, die ich unbedingt schauen möchte, und da habe ich eigentlich nie was angeguckt davon. Also es waren immer Filme, die ich wahrscheinlich bis heute auch gerne sehen würde, aber irgendwie, weiß nicht, sitze ich dann halt vorm Fernsehen, klicke entweder auf Netflix, auf Arte oder auf auch auf Apple TV oder so, oder manchmal suche ich mir einfach auf Apple selber in dem im Store halt irgendeinen Film raus, den ich jetzt unbedingt sehen möchte. Gerne auch einen Film, den ich schon mal gesehen habe. Und da funktioniere ich nicht so, dass ich so Listen abarbeiten kann. Was schade ist, weil ich habe schon häufig gute Tipps bekommen, die ich dann nicht absichtlich abgelehnt habe, sondern einfach, dem Moment passte es für mich nicht. Ich habe dann immer Angst, dass ich enttäuscht bin von dem Film. Was heißt Angst? Ich befürchte dann so ein Stück weit, dass der Film mir nicht das gibt, was mir ein anderer Film geben wird, wenn ich ihn denn jetzt dann anschaue. Naja, so ist das halt, wenn man kaum Zeit hat. Hast du denn eigentlich jetzt endlich mal Last of Us weitergespielt?
Nee.
Ach, ich dreh durch. Ich muss mit dir darüber reden, das macht mich ganz kirre. Du bist also immer noch beim Red King.
Ja, der verfolgt mich gerade auf dem Weg nach draußen irgendwie.
Da wird es kein Entkommen geben, Herr Jordan. Du musst ihn bekämpfen.
Und ich glaube, ich habe keine fucking Muni mehr.
Also wenn du keine Munition mehr hast, gebe ich dir den Tipp, lass dich einmal auffressen. Sonst wirst du wenig Chancen haben, weil ich glaube, du spawnst dann wieder neu mit so ein paar Kugeln oder so. Also,
okay.
Also wenn du gar keine hast, hast du eigentlich überhaupt keine Chance, den zu erledigen, weil du kannst nicht flüchten und du findest zwar Munition unterwegs, aber du musst die Map wirklich auswendig lernen in dem Moment. Also wenn du nur flüchten möchtest und Munition einsammeln willst, musst du halt so Laufwege dir vorher zurechtlegen. Weil du kannst vor ihm fliehen und es gibt auch immer wieder so ein paar gute Stellen, wo du ihn dann bombardieren kannst. Zum Beispiel, was super funktioniert, sind diese Rohrbomben, die du werfen kannst. Damit kriegst du ihn relativ schnell klein. Also pass auf, hier hast du von mir jetzt die ideale Herangehensweise.
Ich hab doch keine Rohrbomben mehr,
Mann. Sag mal, was für eine Stufe spielst du das Spiel denn? Ich habe ja sogar Rohrbomben unter erbarmungslos.
Ja, weil ich immer zu faul bin, die zu machen.
Ja, das ist eine gute Strategie. Das ist ja fast schon romanesk, was du da machst.
Ja,
eigentlich weiß. Könntest du so viel besser sein, aber da haben wir wieder das alte Problem. Nein, also echt schade, dass wir da nicht drüber sprechen können, weil es ist so, das brennt mir so auf der Seele, dieses Spiel. Und ich muss das irgendwann mal ablassen, diese Thematiken. Aber gut, dann muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Ich werde es ja eh noch weiterspielen und dann können wir es zu einem anderen Zeitpunkt nochmal aufdröseln. Was haben wir noch gespielt? Ich wollte noch. Ich möchte halt gar nicht so sehr über MMA reden. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Karte jetzt am Samstag ansprechen soll.
Wir können ja zumindest den Hauptkampf ansprechen. Ich glaube. Also erstmal, ich fand diesen Cyril oder so, der hat ja eigentlich eine gute Taktik
gefahren. Ach, hau ab, ey. Das kommt mir kein. Nee, ich möchte überhaupt. Darüber möchte ich. Das war so. Die ganze Karte, Philipp.
Oh, da hat es aber schon ein paar Mal geklatscht. Und also, wenn es geklatscht hat, nee. Hat es richtig. Aber der Rosenstralk, so wird der übrigens ausgesprochen.
Warum?
Ist. Weil er Holländer ist.
Der ist kein Holländer.
Natürlich ist der Holländer.
Ist der Holländer? Aber der hat doch eine andere Flagge.
Ja, der hat wahrscheinlich die surinamische Flagge.
Aber der kommt ursprünglich aus. Ach so, ich dachte immer, der wäre.
Oder aus Curaçao. Aber ja, das ist nicht, ja eine holländische Kronkolonie.
Ah, da liegt er Wert drauf.
Und im Hintergrund, ich habe auch mich die ganze Zeit gefragt, es gibt ja auch Leute, die einen holländischen Namen haben und in Amerika leben.
Ja.
Aber irgendwann habe ich im Hintergrund die ganze Zeit seine holländisch sprechenden Trainer gehört, die.
Ja, okay.
Okay.
Ja, also aber wirklich über diesen Kampf dürfen wir jetzt nicht lang sprechen, weil der war
weißt
so
du was, öde. ganz ehrlich, das war einen guten platzierten Faustschlag weg von demselben Kampf, den wir zwei Wochen vorher gesehen haben. Das hätte nämlich genauso wie Lewis ausgehen können, wenn der Rosenstrauk einfach so einen guten platziert hätte, weil bis zu dem Moment sah der Kampf von Lewis auch nicht so anders aus. Da hat der andere auch gearbeitet, Abstand gehalten, ist immer wieder rein und Lewis hat auf seine Chance gewartet.
Curtis Blades war viel dynamischer und hat viel häufiger dann auch versucht, mal einen Takedown anzusetzen. Hat sein Striking war ein bisschen crisper, der ganze Kampf war ein bisschen flotter.
Ja, der Kampf war, ich also, habe dir geschrieben, es war eine absolute Nightmare. Super lame.
Es gab einen Kampf, den man gesehen haben muss auf dieser Karte, der wirklich fantastisch war. Das war Pedro Munhoz gegen Jimmy Rivera. Das war ein unfassbar geiler Kampf. Also wirklich 15 Minuten pure Action, Leg Kicks from Hell, kann man sagen. Also Pedro Munhoz hat Jimmy Rivera mit seinen Leg Kicks eigentlich schon in der ersten Runde so weit gehabt, dass er gar nicht mehr stehen konnte, aber er hat halt auf die Zähne gebissen und das im wahrsten Sinn des Wortes und hat sich da irgendwie durchgekämpft und in den letzten 3-4 Minuten hast du wirklich gesehen, der kann nur noch auf einem Bein stehen. Es war einfach spektakulär und es war ja schon der zweite Kampf zwischen den beiden. Der erste war genauso spektakulär, den hat damals Jimmy Rivera gewonnen. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir hier einen dritten Kampf und dann gerne als Main Event, weil die beiden zusammen ist echt unfassbar gut. Den Kampf weißt muss du, man gesehen haben. Weißt
du, worüber wir reden könnten? Über den nächsten Kampf, den wichtigsten. Und das ist Izzy gegen Błachowicz. Und ich will mal deine Einschätzung hören. Was glaubst du denn, wer gewinnt?
Ja, ich tippe ungern, weil es halt MMA ist, habe ich schon ein paar Mal gesagt.
Ich weiß, da kann es immer in alle Richtungen und gehen, aber trotzdem.
Ich habe auch so ein... Mir geht die arrogante Art von Adesanya so ein bisschen auf den Sack. Ich weiß nicht, warum es mich bei ihm so stört, aber diese Cockiness, die der hat, dieses total von sich selbst überzeugt zu sein und diese Show, die er dann auch abzieht, im Octagon stört mich bei ihm.
Also ich fand diese Intro-Dance-Show, die er da mal mit so zwei Dingern gehabt hat, das fand ich schon geil. So hat man sich Bloodsport früher, weißt du, wenn man Bloodsport geguckt hat, hat man gedacht, so, da passt. Ich finde Adesanya deswegen geil, weil er auf eine andere Weise cocky ist, ja. Ich finde, er ist nicht so cocky, wie es Conor McGregor ist, der nämlich nur beleidigt und versucht, andere tief in ihrer Ehre zu treffen, sondern dann finde ich es besser, wenn es Izzy macht, der so sagt wie, ich bin der Champ, ich bin der Beste, ihr unterschätzt mich alle. Ich bin der Beweis, dass Masse und Muskeln nicht alles sind. Weißt du so, und ich finde es irgendwo, dieses Kung-Fu-Bruce-Lee-Gehabe finde ich irgendwie geil.
Ja.
Also aber ich weiß, was du meinst, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass er da auch so auf Paulo Costa im Nachhinein dann noch immer so weiter eintritt und sagt, ich bin das Internet-Troll-Kiddy, ich kann dieses Game. Das ist schon der arme Paulo.
Also ich weiß nicht warum, aber so, also sein Stil gefällt mir. Ich finde, es ist ein fantastischer Kämpfer, ein hervorragender Striker. Auch in seinem Grappling hat er sich wirklich merkbar weiterentwickelt. Also er ist einfach ein Vollblut-MMA-Kämpfer inzwischen. Also am Anfang hat man ihn ja wirklich so als Kickboxer-Striker abgetan. Das ist weiterhin sein Steckenpferd sozusagen, aber der entwickelt sich auch in Sachen Takedown-Defense, Grappling weiter und das merkst du einfach, dass er da mittlerweile auch ein Level erreicht hat, dann auch Takedowns gegen wirklich klasse Wrestler zu blocken. Also das macht er schon richtig gut, aber irgendwie klickt es nicht so richtig. Dennoch glaube ich, dass er diesen Kampf gewinnen wird. Ich vermute, dass Jan Błachowicz einen kleinen Nachteil haben dürfte, dadurch, dass Adesanya halt einfach, der wird halt einfach eine Pace voranlegen, die Błachowicz irgendwann müde machen wird. Und Jan Błachowicz
ist ich glaube, dass es andersrum ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Błachowicz einzige Chance ist, weil Adesanya seine Reichweitenvorteil ausnutzen wird. Ich glaube, dass er eine ähnliche Strategie fährt wie bei Costa, von außen viel laufen, viel flüchten und dann immer wieder zuschlagen, Reichweite ausnutzen. Und ich glaube, dass Błachowicz das einzige Chance ist, wenn er konstant nach vorne marschiert und ihn irgendwann schafft, in die Ecke zu treiben.
Das ist die einzige Błachowicz Chance. Gut kann, ist mit seinem Striking tatsächlich, ich sag mal, den Käfig klein werden zu lassen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, also, aber das muss er, genau das ist die richtige Strategie bei Izzy.
Ja, aber Adesanya ist schneller, viel schneller als Błachowicz. Das ist schon mal echt ein Problem in dem Fall für Błachowicz, der ein hervorragendes Striking hat, also gar keine Frage, der Typ ist in Sachen reines Striking einer der Besten in seiner Gewichtsklasse, wenn man John Jones jetzt rausnimmt, ja, also John Jones ist für mich jetzt schon mal Heavyweight, zählt nicht mehr zum Light Heavyweight, natürlich ist John Jones sonst die Nummer 1. Der hat einen Hammer, Błachowicz, also wenn der einmal richtig trifft, kann es auch blöd ausgehen für Adesanya, also der muss da immer auf der Hut sein, aber ich vermute einfach, dass Adesanya wieder sehr clever kämpfen wird und wie du schon gesagt hast, er wird von außen versuchen, die Distanz zu halten, wird sich viel und schnell bewegen, wird immer wieder Nadelstiche setzen, sei es Leg Kick, sei es sein guter Jab, den er auch hat, Sei es hier und da auch mal eine rechte, vielleicht, ich würde mir nicht mal wundern, wenn Adesanya einfach mal so einen Takedown antäuscht. Ich kann mir alles bei dem vorstellen, weil er schnell ist. Weißt du, also er kann auch mal ein Risiko eingehen, weil er schnell, also, ich weiß jetzt nicht, wie kann es auf Deutsch am besten sagen, also er kommt schnell rein und ist auch schnell wieder draußen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also er kann die Distanz sehr schnell verkürzen und dann auch wieder aufbauen. Und ich vermute, dass Blachowicz irgendwann merkt, er muss jetzt hier irgendwas machen. Ja, also der wird zum Beispiel nicht so kämpfen wie Rosenstreich, der halt einfach abwartet, sondern er wird irgendwann mal nach vorne gehen. Und ich vermute jetzt, dass, was ich mir so im Kopf zusammenspinne, dass Blachowicz immer mehr Kraft in die Schläge legen wird, in seine Schläge. Weil er halt immer mehr merkt, also ich kann ihn nicht pick him apart, das funktioniert nicht. Weißt du, was ich meine? Also ich muss irgendwann mal Wirkungstreffer landen, um ihn einzufangen in seiner Geschwindigkeit, in seinem Bewegungsradius, in seiner Risikobereitschaft. Und ich vermute, dass Adesanya da einfach zu schnell ist und zu clever ist, weil er genau das natürlich auch im Vorfeld schon so ein bisschen für sich ausgemacht hat als Schwäche bei Blachowicz. Und Blachowicz wird immer mehr Kraft in seine Schläge legen, so müder werden. Und wenn er ihn nicht trifft, also wenn er Adesanya nicht trifft, wird er halt irgendwann dann wirklich relativ flat-footed vor Adesanya rumstehen und der wird ihn auseinandernehmen. Also das ist das, was ich mir gut vorstellen kann. Aber ich kann mir genauso gut auch vorstellen, dass Blachowicz früh in der ersten Runde ein, zwei gute Treffer landet gegen Adesanya und wenn der gute Treffer landet, dann sind das nicht irgendwie so Dinger, von denen du dich von denen du dich innerhalb von wenigen Sekunden wiederholst, weil der hat halt einfach einen Hammer. Also auch die Möglichkeit kann ich mir vorstellen. Aber wenn ich Geld setzen müsste, ja, was natürlich Quatsch ist, aber weißt du, was ich meine, dann würde ich auf Adesanya setzen, weil er ja für mich auch den ein bisschen ausgeruhteren Eindruck macht. Ich weiß gar nicht, an was ich das festmache, aber wenn du so überlegst, Blachowicz wird Champion, ja, mehr oder weniger komplett unerwartet. Also ich glaube nicht, dass Jan Blachowicz Anfang 2020 damit gerechnet hat, dass er das Jahr als Light Heavyweight Champion beenden wird in der UFC, weil damals ja noch gar nicht absehbar war, dass Jon Jones die Division verlassen wird. Dazu kommt dann, dass er Vater geworden ist. Auch das ist etwas, das kann manchmal beflügeln, aber es kann auch manchmal dich so ein Stück weit,
wie soll man sagen? Blachowicz ist Vater geworden.
Ja, ich weiß nicht, wie alt sein Sohn jetzt ist, ich glaube wenige Monate. Also der ist jetzt erst wirklich dann kurz bevor sein Fightcamp losging Vater geworden. Und auch das kann dich dann so ein bisschen, ich würde sagen fast schon, kann dir Kraft kosten einfach. Weiß ja nicht, wie die Nächte laufen und so. Also das hat man halt alles schon gesehen in der UFC. Und vor allen Dingen verrückt dann manchmal auch so ein bisschen der Fokus. Manche nehmen es als Auftrieb und sagen dann, ich muss jetzt für meine Kinder kämpfen. Und andere denken dann drüber nach, ja, ich muss natürlich auch gucken, dass der Vater einigermaßen fit bleibt und so. Also jetzt nicht noch viele Kopftreffer einsteckt und dann am Ende sich gar nicht mehr mit dem Kind unterhalten kann. Jetzt mal ganz blöd gesprochen. Also mental sehe ich auch wiederum Vorteile bei Adesanya. Und deswegen würde ich eher in Richtung Adesanya tendieren. Aber ich wünsche mir diesen Upset, dass Blachowicz wirklich Adesanya am besten ausnockt. Und ich vermute, dass er da wirklich einen Mega-Hype danach auslösen wird. Also Mega-Hype ist vielleicht jetzt übertrieben, aber er wird
also erstmal die Frage, wenn er das macht, ist ja wohl klar, dass Izzy ein Recht hat auf einen Rematch. Glaubst du nicht?
Nee. Warum? Wenn er ihn ausnockt? Er ist der Champ? Nee. Sehe ich nicht, dass der dann ein Rematch kriegen muss. Und das ist halt eben auch das Gute für Adesanya. Selbst wenn er verliert, kann er immer sagen, ja, ich bin ja eine Gewichtsklasse nach oben gegangen. Und es warten andere Aufgaben mit der Middleweight Division auf mich. Also das ist ja
das stimmt
durchaus möglich und wäre auch sinnvoll. Es gibt ja da schon Contender, die
stimmt, Blödsinn. Total vergessen. Blachowicz ist der Beltholder.
Genau.
Und Adesanya der Herausforderer, der auch sich erstmal einfinden muss in dieser Weight Division.
Interessant ist der Nunes Megan Anderson Kampf noch, finde ich. Weil Megan Anderson halt wirklich, sag mal, von ihrer Größe wirklich eine richtige Featherweight-Kämpferin ist. Und bislang hat Amanda Nunes in dieser Division ja meistens gegen aufgepumpte Bantamweight-Kämpferinnen antreten müssen, außer jetzt Chris Cyborg. Aber ich glaube, dass Megan Anderson nicht gut genug ist, um Amanda Nunes zu schlagen. Aber sie hat Power auf jeden Fall, hat eine hervorragende Takedown-Defense. Solche Mischungen, weißt du, dass du einen guten Schlag austeilen kannst und deine Gegnerin in dem Fall den Kampf nicht auf den Boden verlagern kann. Also natürlich wird sie es versuchen und dann werden wir sehen, wie gut die Takedown-Defense wirklich ist. Aber wenn sie das hinkriegt, die Takedowns von Amanda Nunes zu verhindern und es muss gestrikt werden sozusagen, dann kann es zu einem Upset kommen. Aber das wäre für mich die größere Überraschung, wenn Amanda Nunes diesen Kampf verliert, als wenn Jan Blachowicz gegen Israel Adesanya gewinnt. Also ich finde es einfach nur mal interessant, weil Megan Anderson für mich so die erste richtige Featherweight-Kämpferin ist, gegen die Amanda Nunes jetzt antritt, nachdem sie Chris Cyborg besiegt hat. Deswegen.
Und Conor McGregor, Dustin Poirier, Teil 3, wird interessant. Die große Frage ist nämlich, wird Conor McGregor so schlau sein und merken, ey, Mr. Nice Guy, da gebe ich einen wichtigen Teil meines Potenzials weg, nämlich den Gegner psychisch fertig machen. Und ich glaube, er hat auch irgendwo mal getwittert, Schluss mit Mr. Nice Guy oder irgendwas.
Auf Instagram hat er es geschrieben, genau.
Und von daher ist die Frage, wird er dann auch mit Poirier auf einmal das Arschloch wieder raushängen, nachdem er ihm jetzt irgendwie Geld für seine Stiftung gespendet hat und.
Aber stell dir das mal vor.
Und wird Poirier sich nochmal aus der Reserve locken lassen oder wird er mit einem gewissen Selbstbewusstsein wieder in den Kampf gehen, nach dem Motto, ich bin ein ganz anderer Kämpfer inzwischen. Ich hab ihn geknackt, ich hab ihn ausgenockt. Ich bin der Erste, der ihn wirklich ausgenockt hat. Von daher wird das ein interessanter Kampf. Weiß man überhaupt, wann der sein wird?
Das ist noch nichts offiziell, also von daher weiß man es nicht. Aber wenn, dann wird es wahrscheinlich so Juli werden. Aber McGregor kann gegen Poirier aus meiner Sicht jetzt nicht auf einmal wieder auf Arschloch umschwenken, weil das würde ihn komplett ins... Also der wird sich ja komplett.
Das würde sein Arschloch sein, auch nicht wirklich glaubwürdig machen.
Das würde ihn komplett zum Clown degradieren. Du hast ja sowieso das Problem, seitdem Conor McGregor wirklich so ein Weltstar geworden ist, gewinnt er keine Kämpfe mehr. Also die Leute, die auf ihn aufmerksam geworden sind, aufgrund seines Hypes in der UFC, kennen ihn nur als Loser. Das darf man halt nicht vergessen. Also gerade die jetzt
einmal. Ja, also der hat schon vorher auch gewissen Hype gehabt und
In der MMA-Bubble, aber kein Mensch hat sich groß für Conor McGregor interessiert, als der Jose Aldo besiegt hat. Also ich meine jetzt, weißt du, über diese MMA-Bubble hinaus haben sich wenig Leute dafür interessiert.
Ich glaube, Conor McGregor ist einer der wenigen MMA-Fighter, den auch die absoluten Nobodies
kennen. Aber das war jetzt, das ist so wie Ronda Rousey halt. Aber das war kein Mainstream-Star im Sinne von, ich habe seine Kämpfe gesehen oder sowas in der Art. Sondern man hat es halt mitbekommen, dass der halt die Show da abzieht, die Kämpfe gewinnt und einen Titel trägt. Aber das hat man jetzt nicht so als du kennst ja solche Fälle zum Beispiel im Kickboxen oder so, K1. Da waren dann auch immer die sehr extrovertierten Kämpfer plötzlich, weiß ich nicht, auf irgendwelchen Eurosport-Seiten zu finden oder wurden da so ein bisschen gefeatured, weil die halt einfach noch so diesen Glamour-Faktor mit reingebracht haben. Aber wie gut die nun wirklich waren, das hat man oft gar nicht verstanden. Also wenn man sich nicht näher mit diesem Sport auseinandergesetzt hat. Und McGregor ist ja so richtig in den Mainstream gerutscht mit diesem Mayweather-Kampf, kann man sagen. Und den hat er verloren. Gut erwartbar war das Ganze, muss man sagen. Dann hat er gegen Nurmagomedov verloren. Anschließend
glaubst du nicht, dass er auch durch Nathan, wie er inzwischen übrigens genannt werden möchte, Diaz passiert ist?
Das hat das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht. Da gebe ich dir recht. Also dieser erste, aber auch da war es ja eigentlich...
Vor allem zwei Kämpfe, gut, den zweiten hat er ja sogar gewonnen.
Ja, aber der erste war der, oder ist auch weiterhin der, für den er letzten Endes dann bekannt wurde. Als er da verloren hat, Nate Diaz danach im Oktagon steht und sagt,
Motherfucker.
I'm not surprised, Motherfucker. Und Conor McGregor liegt da am Boden und tappt aus. Also dieser ganze Hype, der davor entstanden ist durch diesen Trash-Talk, den die beiden sich geliefert haben und so, da gebe ich dir recht, da ist er auch so ein Mainstream gespürt worden. Das fand auch oft bei ESPN statt, also bei diesen, weiß nicht, wie diese Videos heißen, die sie da immer so zeigen. Da gibt es doch irgendwie so eine ESPN-Reihe, da werden immer die viralsten Videos gezeigt oder so. Und da gab es auch viel im Vorfeld zu dem McGregor-Diaz-Kampf. Und da gebe ich dir recht, da ist er mit Sicherheit auch in den Mainstream gerutscht, aber auch da haben die Leute ihn dann wieder gesehen, wie er verloren hat. Und im zweiten Kampf...
Ja, stimmt.
Das musst du doch dazu sagen, im zweiten Kampf, das war ja kein dominanter Sieg, sondern es war
sogar ein ganz knapper Kampf. Split-Decision eigentlich. Nicht eine Split-Decision, aber eine sehr...
Es war eine enge Entscheidung.
Decision. Übrigens, Nathan Diaz, ich mag ihn ja sehr. Und er kommt ja vielleicht wieder zurück. Und das Beste ist, ich kriege ja immer so in meinem YouTube-Ding so Sachen reingespült. Und bei irgendeiner Pressekonferenz hat dann jemand irgendwas gefragt, isn't it ironic that bla bla bla, that you punched him out oder bla bla, irgend sowas. Und dann ist er aufgestanden und ist zu seinem Manager gegangen und hat so, man hat es aber gehört, so,
what does ironic mean? Und er sagt, cool. Und er so, yeah, it is. Da habe ich gedacht, ey, du weißt nicht mal, was ironic heißt. Der ist wirklich so, ich meine, den kannst du ja auch kaum zuhören, dem Typen. Der kann ja echt keinen geraden Satz formulieren.
Das ist mir egal.
Aber ich mag ihn trotzdem.
Er ist echt. Und das ist das, was mir dann wiederum gefällt.
Motherfucker.
Also genau, der ist einfach, da gebe ich dir recht. Aber das ist er halt. Und so war er bei Ultimate Fighter, bei der fünften
Staffel. Ja, ey, da war er auch schon so. Da hat man gemerkt, der hat so diese klassische Assi-Attitüde, wo er sofort, wenn es an seine Familienehre geht, so völlig
durchdreht, rot
zieht und durchdreht. Ja.
Und überleg mal, das geht jetzt seit, wann war er bei Ultimate Fighter? 2007 oder so. Also der ist so seit 14 Jahren und ändert sich nicht. Ich finde, das ist eigentlich fast schon selten in dem Sport, vor allen Dingen, wenn du da so ein Superstar wirst. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Auf einmal ist er bei Jimmy Kimmel und was weiß ich, nachdem er Conor McGregor besiegt hat. Muss eigentlich nichts mehr anderes machen, außer seine Fresse irgendwie in die Kamera halten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und trotzdem nimmt man ihm weiter diese Stockton-Attitude ab. Weißt du, also anders als bei Conor McGregor. Der ist halt nicht mehr der Junge, der irgendwo in Dublin sich in Bars prügelt und, weiß ich nicht, von Hartz IV, also keine Ahnung, wie das dann in Irland heißt, aber du weißt, was ich meine.
Obwohl Conor McGregor sich in Dublin in einer Bar geprügelt hat mit irgendwelchen Mafiosis.
Ja, aber die Nummer ist ja auch wieder, das ist ja genau diese Boxergeschichten, die man früher mal in den 80ern und natürlich davor auch schon gehört hat, aber du weißt, was ich meine, dass halt irgendwelche Boxer diesen Ruhm nicht so richtig vertragen und dann eigentlich ihre verheißungsvolle Karriere selbst zerstören, so ein Stück weit.
Ja.
Also das ist ja die Geschichte, die hat man schon gefühlt tausendfach gehört.
Da hoffe ich ja fast ein bisschen drauf bei Conor McGregor, weil er so ein, obwohl sein Whisky läuft, glaube ich, einfach zu
gut. Ja, das ist
auch seine... Hey, ich muss Schluss machen, mein lieber Schatz, es war mir wieder eine... Was bist denn du immer... Ich schaffe keine Sendung, ohne dass ich das Gefühl habe, du bist wieder eingeschnappt, beleidigt.
Ja. Naja, weil ich... Also wir haben noch nicht mal... Patreon erwähnt, ja. Wir haben noch nicht mal Peter Jahn gegen Aljamain Sterling erwähnt oder Drew Dober, der immerhin mit der Schwester von Nick Hein verheiratet ist.
Das können wir dann alles auch nicht erwähnen. Woche besprechen.
Ja, das ist schon fast zu spät.
Aber in wir müssen Jordan and the beleidigte Leberwurst, Bitch.
Go fuck yourself. Jetzt müssen wir erstmal Patreon noch kurz hier ansprechen. Patreon, .com/Jordan und Palm ist die Adresse, die man ansteuern kann. Auf der man uns unterstützen kann.
Und mit einem Unzeichen oder und ausgeschrieben?
Ja, und ausgeschrieben, so, also Unzeichen in der URL, das macht doch kein Mensch. Hast du das schon mal irgendwo gesehen? Ja, das ist
gut, dass ich es frage, weißt du?
Ja, also Leute, die in der URL ein Unzeichen als Zeichen schreiben, die möchte ich auch gar nicht als Patreon-Spender, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die...
Ja, aber das wärst ja du derjenige, der dieses Ding so... Egal.
Das würde mir natürlich nicht passieren. Jetzt will das wieder mir anhängen, dass ich zu blöde wäre, das
zu kapieren. Nichts anhängen, es ist doch nicht mal ein Unzeichen. Jetzt piss dir nicht in die Hose, in dein Ladieslip.
Ja.
Also machst den Tampon noch ganz nass.
7 Patreonen gibt es schon.
Hey.
22 Euro pro Monat, das ist echt überraschend viel, würde ich sagen, nach gerade mal anderthalb Wochen Patreon. Und es sind nur noch weniger Euro und dann bist du hier einfach gefragt. Da kannst du nicht immer noch eine Stunde sagen, jetzt gehe ich aber mal nach Hause. Vor allem, wenn noch so viele andere Themen mir auf der Seele brennen, die ich heute weggelassen habe. Stattdessen habe ich dieses...
Von Amanda Knox
erzählt. Genau, da habe ich da irgendwas runtergestammelt. Da habe ich mich noch nicht mal großartig mit beschäftigt, aber es fiel mir halt einfach ein in dem Moment. Das ist mir dann immer wahnsinnig peinlich, muss ich an der Stelle sagen.
Der Vollprofi.
Wir haben nicht mal über unseren fantastischen Instagram-Talk gesprochen, den wir gestern hatten.
Genau, ihr könnt euch Ricky Palm auf Instagram auf meinem Teddy's in Space Account wohlgemerkt angucken. Und viele Leute waren geschockt, wie du aussiehst. Ich also überrascht. Ich will immer noch wissen, wie sie dachten, dass du aussiehst. Das ist das, was mich interessiert.
Ja, ist doch immer so. Video kills the radio star. Es war schon immer so. Was soll man da machen? Gut, aber ich lasse dich jetzt vom Haken. Aber ich gebe dir schon recht, ich bin etwas enttäuscht. Ich gehe heute nicht glücklich aus dieser Sendung. Ja. Naja.
Ach, das tut mir leid.
Nächsten Montag wird alles besser. Tschüss.
Habe ich eine neue Chance. Tschüss. Die Schüsse.